you.
Vielen Dank.
Hey. Wow, look at that. Hi.
Hi.
Hello.
Thank you very much.
Vielen, vielen Dank. Hi. Als der Witz mit dem Podium hier ist, dass das einzige Podium war, das nicht USB-C-kompatibel ist. Also wie ihr wisst, bin ich ein Aktivist mit dem Electronic Frontier Foundation, dem EFF, und ich bin da jetzt bald in meinem 25. Jahr. Ich weiß, ich bin jetzt kaum neutral, aber es gibt keine Gruppe, meiner Meinung nach, auf der Erde, die die Arbeit des EFFs für die digitalen Rechte besser macht. Und ich war jetzt da fast ein Vierteljahrhundert und mein Job war etwas, das ich Krieg gegen Alltag-Computer nenne, zu führen. Und wenn ihr vor 14 Jahren beim 28C3 wart, dann habt ihr vielleicht meinen Vortrag mit dem Titel gehört. Mit dem gleichen Titel gehört. Das sind die Schützengräben, in denen ich seit meinem ersten Tag beim EFF war. Damals bin ich nach L.A. geflogen, um die Gründungssitzung des sogenannten Broadcast Protection Discussion Group zu crashen, also der Rundfunkschutz-Diskussionsgruppe. Es ist eine unheilige Allianz von Tech-Firmen, Medienfirmen, Rundfunkern und Kabelanbietern. Und die sind zusammengekommen, weil dieser großzügige, korrupte Congressman Billy Thorsen sie einberufen hat. Und er hat ihnen eine neue Regulierung versprochen. Eine Regel, die Herstellung und Verkauf von Computern verbietet. Außer diese Computer haben eine Backdoor, die diese Gruppe definieren kann. Das sind Anforderungen, mit denen mit technischen Mitteln Abläufe verhindert werden, die Shareholder der Firmen einfach nicht mögen. Und diese Regel hieß Broadcast Flag und die wurde vom US-amerikanischen Telekommunikationsregulierung tatsächlich verabschiedet, die FCC. Und wir haben dann die FCC natürlich auf Bundesebene verklagt und diese Regel gekippt. Und das war ein super Tag. Und wir haben also diese Schlacht gewonnen, aber Freunde, ich habe schlechte Nachrichten. Es sind jetzt natürlich keine überraschenden Nachrichten, aber trotz Siegen wie diesen haben wir den Krieg gegen Allzweckcomputer in den letzten 25 Jahren zunehmend verloren. Und das ist, warum ich heute in Hamburg bin, weil es nach Jahrzehnten, in denen ich mich gegen eine verschlossene Tür geworfen habe, eine Tor, die zu einem besseren neuen Internet führt, eine Tür, die sowohl die technologische Selbstbestimmung des guten alten Internets bringt, als auch die einfache Benutzung Web 2.0, die unsere normalen Freunde zum Mitspielen gebracht haben, diese Tür wurde geöffnet. Heute ist sie ein Spalt geöffnet. Es ist offen, ein Spalt, einen ganzen Spalt. Und jetzt der komische Teil. Der Typ, der die Tür geöffnet hat, ist Donald Trump. Das hat er natürlich nicht mit Absicht gemacht. Aber dank Trump, in kompetenter Kriegslust, sind wir so nahe dran an einem postamerikanischen Internet, einem neuen digitalen Nervensystem des 21. Jahrhunderts. Ein Internet, das wir zusammenbauen können, ohne uns Sorgen zu machen über die Forderungen oder Prioritäten Amerikas. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich freue mich nicht über Trump oder seine Regulierungen oder Gesetze. Aber wie mein Freund Joey Davila gerne sagt, wenn das Leben dir SARS gibt, dann mach Sarsaparilla. Die eine Sache, die schlimmer ist, als den ganzen Terror zu erleben, den Trump Amerika und der Welt ausgesetzt hat, wäre jetzt, nichts daraus zu machen. Und das ist, worüber ich heute mit euch reden will. Das postamerikanische Internet, das wir von Trumps Chaos entreißen können. Ein postamerikanisches Internet, das nur möglich ist, weil Trump eine neue Koalition von Partnern mobilisiert hat, die den Kampf an unserer Seite beitreten. In der Politik sind Koalitionen alles. Jedes Mal, wenn ihr eine Gruppe von Leuten seht, die plötzlich Erfolge haben, die eine Änderung herbeiführen konnten, die sie ewig nicht herbeiführen konnten, dann ist es garantiert, weil sie neue Koalitionspartner haben. Neue Alliierte, die jetzt nicht alles wollen, was sie wollen, aber genug, um zusammen zu kämpfen. Und das ist, wo auch Trump herkam. Es war eine Koalition von Milliardären, weißen Nationalisten, christlichen Fanatikern, autoritären Verschwörungstheoretikern und selbsterklärten Libertären. Die haben so schlimm Hirnwürmer über keine Steuern, dass sie Mussolini wählen würden, wenn er einfach nur versprechen würde, in ein paar Cent ihre Steuern zu senken. Und das ist, worüber ich mich freue. Darüber freue ich mich jetzt. Das ist, dass wir jetzt eine Koalition haben im Krieg gegen Allzweckcomputer. Eine Koalition, die digitale Rechtsaktivisten beinhaltet, die jahrzehntelang gezögert haben, aber auch Leute, die Billionen der amerikanischen Big Tech umwandeln wollen in Milliarden für ihre eigene Wirtschaft und Schießhunde für nationale Sicherheit, die sich zu Recht Sorgen um digitale Souveränität machen. Meine These ist, dass diese dies eine unaufhaltsame Koalition ist. Und das sind gute Nachrichten, weil zum ersten Mal seit Jahrzehnten wir eine Chance auf Sieg haben. Lass mich erklären. Vor 14 Jahren stand ich vor dieser Gruppe und habe den Krieg gegen Allzweckcomputer erklärt. Das ist mein Name für diesen Kampf, aber der langweilige Name, den sie in der Rechtsgebung geben, ist das Anti-Circumvention, also Umgehungsverbot-Gesetze. Die macht es zum Verbrechen, die Funktionsweise eines digitalen Produkts zu verändern, außer der Hersteller stimmt dem zu. Und das ist wahr, ganz egal, ob, also es ist illegal, ganz egal, ob es ein anderes Gesetz verletzt. Und das kam aus dem Section 1201 aus dem Gesetz von 1998 im DMCA. Also, wenn du das erste Mal das machst und ein Kopierschutz brichst, dann sind das $500,000 Strafe. Also, wenn ihr ein System habt, das auch nur einen sehr fadenscheinigen Schutz hat, dann ist es eine sehr schwer strafbewährte Sache, diesen Schutz zu entfernen. Es ist auch strafbar, anderen Leuten zu sagen, wie man das umgehen kann. Also wirklich Sicherheitsleute, die einfach nur beschreiben, wie sie erfolgreich waren, wie sie ein System benutzen konnten, denen droht eine Freiheitsstrafe. Und das hat es jetzt Herstellern erlaubt, einfach ihre Geräte so abzusichern und es unmöglich zu machen, dass man Sicherheitslücken meldet, dass man es frei benutzt oder auch um Defekte zu reparieren. Das ist ein Projekt, das Jay Freeman nennt, eine strafbare Verletzung von einem Businessmodell. Und bevor euch jetzt über die dummen Amerikaner lustig macht, müsst ihr wissen, dass jedes andere Gesetz auf dieser Welt genau solche Gesetze seitdem erlassen haben. In der EU haben wir das in Artikel 6 in 2001 in der Copyright Directive. Es ergibt natürlich ein bisschen Sinn, dass die US so ein Gesetz erlassen haben. Sie sind das Zuhause der mächtigen Tech-Firmen. Und dadurch, dass sie die Modifikation dieser digitalen Produkte illegal machen, können die USA mehr Miete extrahieren im Gegenzug für ihre Dienste. Aber warum würde die EU so ein Gesetz erlassen? Die EU importiert sehr viel Technik, indem sie diese Rechte für die großen Firmen erlassen, ermöglicht es die EU, dass sehr viel Geld von der EU in die USA geleitet wird. Warum würden die das machen? Jetzt muss ich euch kurz erzählen, warum oder wie die ganzen anderen Länder solche Gesetze erlassen haben. Und vielleicht hilft euch das zu verstehen, wie es passieren konnte. Australien hat diese Gesetze durch das Freihandelsabkommen US-Australien bekommen. Mexiko und Kanada haben ihr Gesetz durch das US-Mexiko-Kanada-Freihandelsabkommen bekommen. Und das verpflichtet eben diese Länder, jeweils solche Gesetze zu erlassen. Und Chile haben ihr Gesetz bekommen durch Freihandelsabkommen mit den US, das sie zwingt, solche Gesetze zu erlassen. Und die zentralamerikanischen Nationen haben ihre Gesetze bekommen durch CAFTA, das zentralamerikanische Freihandelsabkommen mit den USA, das sie dazu zwingt, solche Gesetze zu erlassen. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich das Muster schon erkannt. Die Handelsrepräsentanten der US haben alle Länder gezwungen, solche Gesetze zu erlassen, um die Extraktion des Geldes und der Daten ihrer eigenen Einwohner zu ermöglichen. Aber das drängt jetzt andere Fragen. Warum würden alle Länder dieser Welt dem zustimmen? Warum würden die erlauben, Geld und Daten in die USA abzuschöpfen und nicht ihre eigene Bevölkerung schützen? Hier ist eine kleine Anekdote, die das vielleicht erklärt. Vor vielen Jahren, in den Jahren, bevor Viktor Orban Ungarn übernommen hat, habe ich in Budapest an einer Universität einen Gastsitz gehabt. Und einer der Studenten kam dann zu mir, oder einer der Zuhörer, und während der CAFTA-Verhandlungen waren die ein Verantwortlicher. Und an einem Tag haben sie von dem Verantwortlichen einen Anruf bekommen und der Händler sagte, wisst ihr, weißt du noch, wie du mir gesagt hast, ich darf denen auf gar keinen Fall dieses Gesetz versprechen. Sie haben gesagt, sie werden unseren Kaffee nicht annehmen, außer wir geben ihnen dieses Gesetz. Und dieser, ohne den Zugang zum amerikanischen Kaffeemarkt, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Also haben sie dieses Gesetz bekommen. Und so ist das eben abgelaufen. Deswegen hat jedes Land auf der Welt der amerikanischen Tech-Konzerne erlaubt, ihre Bevölkerung wie Freiwild zu behandeln. Also sie haben mit Zöllen gedroht. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Jetzt haben wir diese Zölle. Also wenn jemand euch androht, euer Haus niederzubrennen, außer ihr befolgt ihre Anweisung, und dann brennen sie euer Haus nieder, dann müsst ihr ihnen nicht mehr gehorchen.
Also, frohen Freiheitstag. Bisher hat jedes Land eine von zwei Antworten auf Trump gehabt. Entweder Trump alles geben, außer Grönland, und hoffen, dass er dann nicht mehr sauer auf dich ist. Oder, naja, das war ein kompletter Fehlschlag. Oder gib ihm einen Zentimeter und dann nimmt er sich einen ganzen Kilometer. Also wird er sich Grönland nehmen. Das ist dann also die andere Taktik, nämlich die Revenge-Zölle. Und das ist das, was in Kanada passiert ist. Und wie alle guten Amerikaner bin ich Kanadier. Und der erste Schachzug war immer, das mit Zöllen zu belegen, was wir aus Amerika importieren. Und das ist ungefähr vergleichbar damit, wenn man sich selber ins Gesicht haut und dann zu hoffen, dass der Nachbar unten sagt, aua. Und das ist doch merkwürdig, denn warum die amerikanischen Bauern mit Zöllen auf seine Sojabohnen bestrafen? Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, darauf zu antworten. Eine, die nur so darum fleht, ausprobiert zu werden. Was ist, wenn man diese Anti-Umgehungsgesetze wieder abschafft? Dann könnt ihr euer Geschäftsmodell machen, die Produkte zu entwickeln, die die Verschlimmscheißerung, die Entschädigung der amerikanischen Produkte wieder entfernt. Und sodass die Menschen die Produkte wieder so nutzen können, wie es gut für sie ist und nicht gut für diejenigen, die die Aktien der Unternehmen besitzen. So, zum Beispiel die John Deere Traktoren. Wenn die kaputt gehen, dann müssen die das reparieren, um die Teile auszutauschen. Aber der Traktor, wenn das nicht von John Deere kommt, dann wird er das nicht erkennen. Denn nur die offiziellen John Deere Mechaniker sind in der Lage, das DRM wieder freizuschalten, welches diese Ersatzteile freischaltet. Und das heißt, dass wir jetzt, wenn wir jetzt also die John Deere Traktoren zum Beispiel so verändern, dass sie die Anti-Umgehungsgesetze verletzen, dann können sie aber auch keine Originalersatzteile mehr benutzen. Und was kann dann eine Firma wie Honeybee machen, die schon Ersatzteile für Traktoren herstellt? Sie könnten Leute anstellen, die dann die John Deere Traktoren hacken und jailbreaken und dann quasi diese Ersatzteile auf der ganzen Welt verkaufen. Und das ist quasi wie eine krasse Droge, die man jedem auf der Welt mit einer Internetverbindung verkaufen kann. Und ein anderes Beispiel ist der Apple App Store, der alle zwingt, 30% der Einnahmen, die generiert werden, an Apple abzugeben. 30%, das ist so ein profitables Geschäftsmodell, dass Apple damit 100 Milliarden Euro pro Jahr damit verdient. Artikel 6 des EU Urheberrechtsverordnung sagt, dass wenn die abgeschafft wird, dann können irgendwelche intelligenten Nerds in Finnland Apples Bootloader reverse engineeren und dann einen Hardware-Stick bauen, der die iPhones jailbreakt und sodass sie alternative App Stores benutzen können. Und die könnten dann quasi 90% Rabatt für jeden Hersteller auf Etsy machen. Oder alle, die auf Patreon sind und für jede Nachrichtenseite, Spieleentwickler. Man kann denen dann 90% Rabatt anbieten und diese finnischen Nerds können dann immer noch 10 Milliarden Dollar im Jahr einstreichen. Und nur das, weil quasi Apple ja aktuell hier eine Miete forciert. Und Jeff Bezos hat mal gesagt, eure Marge ist meine Gelegenheit. Und diese Leute sagen immer, große Veränderung für dich, aber nicht für mich. Also lass uns das mal denen antun. Und zwar Piracy und jeder Pirat möchte irgendwann mal Admiral werden. Naja. Und ich habe es fast schon respektiert, wie es die USA geschafft haben, die ganze Welt an deren Regeln zu binden und überall Daten zu extrahieren, unter der Drohung, deren Wirtschaft zu zerstören. Und deswegen ist es wirklich wunderbar, dass Trump all das sofort und sehr entschieden zerstört hat und das alles quasi, um die Interessen der amerikanischen Kapitalinhaber zu schützen. Und naja, ich hätte das nicht so gemacht. Also, ich hätte natürlich vorgezogen, wenn Trump nicht da ist im Vergleich zu diesem Durchbruch. Und ich muss mich jetzt fragen, ist Trump jetzt zu meinem Kameraden geworden? Und als sie Apple hier in der EU mit dem Digital Markets Act belegt haben, und es plötzlich möglich war, dass die alternativen App-Stores eigene Apps veröffentlichen, haben sie es trotzdem noch geschafft, das irgendwie so zu drehen, dass sie darauf noch total viele Gebühren zahlen müssen, dass es am Ende sogar teurer ist, als es direkt im Apple App-Store zu machen. Und als die EU dann gesagt hat, dass das nicht in Ordnung ist, hat Apple gedroht, irgendwie sich aus dem EU-Markt zurückzuziehen. Und dann hat Apple noch versucht, das auf dem Rechtsweg weiter und weiter durchzusetzen mit irgendwelchen Bullshit-Einwänden, um es vielleicht noch zu schaffen, da irgendwie rauszukommen, so wie Google und Meta sich dabei der DSGVO rausgefunden haben. Und es ist nicht klar, ob die EU es schafft, Apple zu zwingen, und alles, was die EU machen muss, ist, Artikel 6 von der Urheberrechtsverordnung abzuschaffen. Und plötzlich würden alles, was die EU tun muss, ist Artikel 6 der Urheberrechtsverordnung abzuschaffen und Apple somit das Privileg nehmen, das europäische Justizsystem zu benutzen, um Apples 100 Milliarden Euro Steuern pro Jahr auf die Welt
nicht, wo Apple eine Vetomacht ausnutzt, welche Apps benutzt werden können, wo sie nicht 30% von jedem Dollar benutzen, wo sie nicht die Kontrolle übernehmen, wo Apps nicht entfernt werden, die Trumps faschistische Übernahme beschützt wird. Früher im Oktober hat Apple ein Iceblock-App vom App Store entfernt. Es wurde, Apple hat argumentiert, dass eine geschützte Kategorie in ICE Agenten ist und hat es gelöscht. Viele Technologen haben das gesagt. Diese Hacker werden, verschiedene Hacker, die ein Jailbreak machen könnten, sind überall in der Welt und können, und es gibt viele Investoren, die das machen könnten. Jailbreaken legal zu machen, würde die hohen Margen von verschiedenen Geschäften in Amerika reduzieren. Es wäre ein gerichteter und ein enger, eine enge Antwort auf die Zölle von Amerika. Diese Firmen haben sehr beigetragen zu Trump und Geld gegeben. Die Margen von Big Tech zu entfernen, ist keine Attacke auf normale amerikanische Leute. Es ist eine Möglichkeit, jede Person auf der Welt reicher zu machen, ohne anderen etwas wegzunehmen.
It beats the shit.
Es ist ein harter Schlag für die, die 100 Milliarden Dollar in Datencenter zu investieren und die nicht das ausgeben in einer Hoffnung, mehr und mehr GPUs zu benutzen, die Geld verschwenden in dem Moment, wo sie eingestellt werden, in Betrieb genommen werden. Also wer sind die neuen Verbündeten im Krieg gegen der allgemeinen Computer? Es sind Policymaker in Ländern, die nicht nur Schlimmscheißerung betreiben. Es sind die Länder, die nicht Datenschutz weggeben und Geld weggeben. Es gibt andere Verbündete noch. Erinnern wir uns an den letzten Juni. Der internationale Kriegsgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen den Genozidtreibenden Benjamin Netanyahu ausgegeben. Trump hat den internationalen Kriegsgerichtshof delegitimiert. Und Microsoft hat daraufhin den internationalen Kriegsgerichtshof nicht mehr unterstützt. Und ähnliche Dinge passiert, wenn kritische Infrastruktur von privaten Unternehmen gemacht wird, wie zum Beispiel Huawei, eine chinesische Firma. Eine Handvoll von großen, von US Big Tech gibt die Verwaltungstools für die gesamte Welt. Der Angriff auf den Internationalen Kriegsgerichtshof war ein Akt des Cyberkriegs. Wie russische Hacker die ukrainische Energieinfrastruktur angreifen. Aber Microsoft musste nicht hacken, um Outlook, um den Internationalen Kriegsgerichtshof auszumachen. Unter dem US Cloud Act von 2018 kann die USA jegliche Daten weitergeben, auch Daten von anderen Regierungen weitergeben. Im letzten Jahr hat Annika Lino von Microsoft gesagt, dass sie nicht garantieren könnten, dass Informationen von anderen Regierungen nicht an die US-Regierung weitergegeben werden. Auch in dem Cloud Act kann das die US-Regierung Gag Orders, also Beschränkungen ausgeben, sodass die Regierung nicht einmal wüsste, ob das passiert ist. Ein weiteres Beispiel ist in 2022, wo John Deere Traktoren in der Ukraine deaktiviert wurden und
Nichts davon ist natürlich neu für globale Staatsführer. Bevor Trump und Microsoft den Internationalen Gerichtshof gebrickt haben, haben sie schon versucht, digitale Souveränität zu erreichen. Aber jetzt seit Trumps Administration wurde digitale Souveränität von einem Nice-to-have zu einem Brauchen unbedingt. Und jetzt kommt endlich ein bisschen Bewegung in die Sache, wie der sogenannte Euro-Stack. Wir brauchen also freie und offene Software. Wir brauchen EU-basierte Datencenter, wo diese Software dann läuft. Aber hier kommt die nächste Krise. Es ist toll, lokal gehostete, offene, vertrauenswürdige Services zu bauen, die die wichtigen Features der Big Tech nachbauen. Aber man braucht eben auch diese Adversarial Interoperability, also die Zusammenarbeit, dass die Tools zusammen funktionieren, damit die Leute auswandern können und ihre Dokumente exportieren können und ihre Historien behalten können. Und wir brauchen Scraper und Browser, die nicht in den USA basiert sind, weil die US-Firmen es nicht ermöglichen werden, dass internationale Kunden ihre Produkte verlassen. Denkt nur dran, wie Apple reagiert hat, auf diesen kleine Anfrage, den App Store zu öffnen. Und jetzt stellt euch den thermonukleare Antwort oder dieses Verzögern, die sich ausdenken werden, wenn die ganzen Firmen und Regierungen aus 27 Nationen mit sehr vielen Millionen, sehr finanzstarken Kunden wegbrechen sollen. Also, wir müssen jetzt erstmal digitale Souveränität, um Souveränität zu bauen, migrieren, weg von den Big-Tech-Firmen. Das ist wie in Ostdeutschland Häuser bauen und die sind dann aber in West-Berlin. Es ist egal, wie gut das Hause sind, wenn die Zielgruppe da nicht hinziehen kann, dann wird das nicht passieren. Also der Schritt 1 ist, diese Mauer niederzureißen und die Umgehungsverbotsgesetze entfernen. Und das ist der dritte Block in der Entschädification-Armee. Nicht nur digital Recht-Hippies wie ich oder Entrepreneure, aber eben auch diese Schießhunde für nationale Sicherheit, die 100% berechtigt sind in ihrer Sorge um ihre über die Abhängigkeit ihrer Länder von amerikanischen Plattformen. Und diese Plattformen sind einfach 100% unzuverlässig. Und das ist, wie wir dieses postamerikanische Internet kriegen. Und es hat jetzt lange gedauert, bis es angefangen hat. Seit die USA eine neutrale Plattform waren, und sie waren zuverlässig. Aber in den letzten 15 Jahren haben die USA systematisch das globale Vertrauen in sie entfernt und zerstört. Nehmen wir jetzt einfach mal die transatlantischen Glasfaserkabel. Die meisten dieser Kabel landen in den USA. Und die Verbindungen passieren dann dort. Und es gibt einen guten Grund für diesen zentralen Ansatz. Es ist sehr schwierig, Verbindungen von jedem Land in jedes Land zu verbinden. Und die 205 Länder zu verbinden, da bräuchte man über 20.000 Verbindungen. Aber alles in die Hände der USA zu legen, macht es einfach möglich, dass die USA das ausnutzen. Und was die machen könnten, naja, bis Mark Klein 2006 veröffentlicht hat, dass die NSA alles abhören. Und Ed Snowden hat das dann 2013 nochmal gezeigt, wie global dieses Problem ist. Und erst dann musste die Welt akzeptieren, dass die USA nicht vertrauenswürdig sind, dass man nicht vertrauen kann mit den Glasfasernetzen. Aber es ist jetzt nicht nur das. Die Welt handelt in Dollar. Die meisten Länder haben Dollar-Accounts in New York an der Zentralbank der USA. Und in 2005 haben Raubtierkapitalisten sehr viel dort einfach eingekauft, nachdem die argentinische Regierung bankrott gegangen ist und das gesamte Guthaben, alles, was der Regierung dort gehörte, wurde dann durch einen New Yorker Richter übertragen an diese Raubtierkapitalisten. Und in diesem Moment musste jeder Regierung weltweit klar werden, dass die Zentralbank in den USA einfach nicht vertrauenswürdig ist mit ihren Mitteln. Aber was können sie sonst nehmen? Also ging die Dollar-Dominanz weiter. Aber nach beiden haben die Russen verloren, ihren Zugang zum SWIFT-System verloren. Also Öl ist in Dollar, wird in Dollar abgewickelt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es gibt gute Gründe, das so zu machen. Es ist einfach nicht praktisch, wirklich Handel in allen über 200 Währungen aufzubauen. Aber das funktioniert nur, wenn der Dollar neutral ist, wenn es einfach eine Plattform ist. Sobald der Dollar eine Plattform für US-Außenpolitik wird, wird das problematisch. Und ganz egal, ob man dem zustimmt oder nicht, was die machen, es ist nicht mehr neutral. Und niemand weiß, wie die Glasfaserkabel aussehen werden, wie die Infrastruktur aussehen wird oder welche Währung die nächste wird. Und einige Länder probieren einige sehr fragwürdige Dinge aus, wie Äthiopien, die jetzt auf chinesische Währung gewechselt haben. Aber ja, es ist also jetzt ein schwieriger Start ins postamerikanische Zeitalter. Aber es gibt einen Teil, den man sich leicht vorstellen kann, dass man diese ganzen Cloud-verbundenen Plattformen rausreißt aus unseren Fahrzeugen, aus unseren medizinischen Implantaten und wir ersetzen das mit gemeinsam maintainten, offenen, vertrauenswürdigen Code. Dieses Projekt ist das einzige Projekt, das wirklich von der Economy of Scale profitiert und nicht über den exponentiellen Kosten der Scale leidet, weil jedes offene, freie Tool und Werkzeug von demokratischen Institutionen einfach adoptiert werden kann. Es kann geprüft werden von allen Institutionen in jedem Land. Es ist mehr eine Wissenschaft als eine Technologie. Und es profitiert von Zusammenarbeit. Wir haben europäische und westliche, wir haben keine Standards für jedes Land. Wir haben universelle Prinzipien, die sicherstellen, dass unsere Gebäude nicht zusammenstürzen. Wir würden es nicht akzeptieren, wenn geheim gehalten wird, wie Gebäude einfach nicht zusammenstürzen. Und genauso dürfen wir keine Geheimhaltung akzeptieren in unserer Technologie wie Herzschrittmachern, Traktoren, Telefonen, Überwachungskameras, Türschlössern und eben auch wie Regierungen funktionieren. Vielen Dank. Das Ding ist, Software ist kein Asset, es ist ein Kostenpunkt. Die Möglichkeiten, Automation, Produktion, Administration, das sind Assets, davon profitieren wir. Aber die Software selbst, die kostet, die ist gefährlich, spröde, geht down kaputt, upstream, downstream und nebendran, es wird die ganze Zeit ausgetauscht, da kommen Defekte. Selbst in Systemen, die seit Jahren gut funktionieren, jetzt Software zu wechseln zu gemeinsamer Produktion, das reduziert die Kosten. Kosten, die durch Software entstehen. Und die Haftung wird einfach auch verteilt. Die Probleme werden verteilt. Und Tech-Bosse, die verstehen das nicht. Die denken wirklich, dass Software ein Asset ist. Und deswegen sind die so geil drauf, dass Chatbots Software so schnell erzeugen können. Deswegen denken die, dass es gut ist, wenn ein Chatbot in Anführungszeichen mehr Code herstellt als ein Mensch. Die produzieren Code, der nicht dafür gemacht ist, gelesen zu werden oder repariert zu werden. Aber diese Geschwindigkeit, mit der Dinge hergestellt werden, das erzeugt nur technische Schuld und zwar sehr schnell. Das skaliert zu gut. Und das ist eine gute Zusammenfassung der ganzen KI-Geschichte. Der Bot kann deinen Job nicht machen, aber der Verkäufer kann den Boss überzeugen, dich zu feuern und einen Job an einen Chatbot zu geben, der deinen Job nicht machen kann. Und das funktioniert deswegen, weil dein Boss dich hasst. In ihrem geheimen Herzen, in ihren geheimsten Gedanken verstehen Bosse, dass wenn sie nicht zur Arbeit kommen, dann funktioniert der Laden weiter. Aber wenn die Arbeiter nicht kommen, dann bleibt alles stehen. Bosse, die erzählen sich gerne, dass sie am Steuer sind, aber sie haben Angst, dass sie hinten festgeschnallt sind und mit einem Spielzeuglenkrad steuern. Für sie ist KI ein Weg, dieses Spielzeugrad direkt ins Fahrzeug zu schließen. Als ich in Hollywood beim Streik der Schreiber war, hat mir ein Autor gesagt, dass du der KI genau das sagst, was sie eigentlich den Autoren sagen. Mach mir E.T., aber mach's über einen Hund und gib dem eine Romanze und eine Autojagd. Und sie sagen das den Autoren und die nennen dich ein Vollidiot und sagen dir, du sollst dich verpissen und du sollst einfach keinen Schaden machen, die Erwachsenen machen den Film schon. Aber währenddessen, jetzt kannst du diese Anweisung an einen Chatbot geben und der Chatbot gibt dir dann ein Skript, das genau das macht, was du willst. Es wird natürlich scheiße sein, es wird nicht benutzbar sein, aber das ist egal, weil die Aussicht dieser Anforderung so ist, dass sich niemand mehr beleidigt. Also, das wollen sie. Sie wollen Krankenhäuser ohne Krankenschwestern, ohne Ärzte. Sie wollen Filme ohne Schauspielerei. Also jemand als Zuckerberg meinte, ja, ihr habt nicht genug Freunde, wir geben euch jetzt Chatbots. Aber wir wollen einfach keine Out-of-Touch-Marsianer, die nicht verstehen, wie Freundschaft funktioniert. Aber für Zuckerberg sind Freunde ein Problem. Diese Freunde halten dich nämlich davon ab, seine Plattform zu benutzen und das schmälert seinen Gewinn. Deine Freunde, die arbeiten einfach nicht für Zuckerbergs Shareholders. Also Zuckerberg ist wirklich sauer und er arbeitet daran, deine Freunde durch Chatbots zu ersetzen. Dann kann er nämlich endlich seinen Traum eines Social Networks zu realisieren, ohne sozialisieren. Reiche, mächtige Leute sind eigentlich sehr einsam. Der einzige Weg, so viel Geld zu sammeln, ist, sehr viel Leid auszuschütten. Und der einzige Weg, in den Spiegel zu sehen, ist zu denken, ist sich selbst zu überzeugen, dass diese anderen Leute gar nicht real sind. Man denkt nur an sich selbst. Jetzt überlegt doch an Elon Musk, der alle Leute, die ihm widersprechen, NPCs nennt, nicht Spielercharaktere. Und das sind jetzt, sie träumen, genauso wie diese neue philosophische Strömung, die mehr darüber nachdenkt, welche Menschen, 15 Trillionen Menschen in vielen Jahren zu existieren anfangen werden. Oder wie sie davon träumen, dass Chatbots einfach sehr wilde Ziele erreichen werden. Das ist Wissenschaft ohne Wissenschaftler. Also, die können natürlich keine echte Wissenschaft machen, aber aus ihrer Sicht haben sie niemanden, also aus Trumps Sicht, ist das besser als jemand, der ihnen sagt, ja, schau nicht in die Sonne, injiziert ihr euch keine Bleiche. Also, sie widersprechen einfach nicht. Und KI befeuert diese Fantasie einer Welt ohne Menschen. Nur ein Boss und ein Computer und niemand, der dein Ego zerstört, indem sie wissen, was sie tun und dir widersprechen. KI ist ein Weg, um technologische Schuld sehr schnell und sehr skalierend zu erzeugen. Also, sie zerstören Geld, sie verlieren Geld so schnell wie nie zuvor. Und das ist jetzt natürlich, was ich vorschlage, ist ein Weg, das Internet zu befreien und das Geld dieser Tech-Milliardäre zu befreien und zu verteilen und unglaublich viel Geld zu sparen und Widerstandsfähigkeit und digitale Souveränität zu verbessern. Und viele von euch fühlen sich jetzt wahrscheinlich zynisch. Immerhin haben eure politischen Führer jetzt jahrzehntelang gezeigt, dass sie inkompetent sind, dass sie lieber den USA gehorchen. Und selbst wenn es wirklich wichtig war, haben sie es gemacht. Wenn eure Politiker nicht auf die Klimakrise reagieren konnten, wie konnten wir dann hoffen, dass sie jetzt diesen Moment ernst nehmen und wahrnehmen? Aber Krisen erzeugen Änderungen. Erinnert euch, wenn ein anderer irrer Imperator, Putin, die Ukraine in der Ukraine eingefallen ist. Und plötzlich war das Energienetz in Gefahr. Und in den 15 Jahren in der Zeit ist die EU von 15 Jahren hinter ihrem Energieplan, plötzlich sind sie vor ihrem Plan. Vor ihrem Zeitplan. Wenn man nämlich im Dunkeln zittert, dann werden viele Pläne, die man eigentlich vorher ignorieren wollte, die kann man plötzlich nicht mehr verlieren. Und natürlich will niemand mit einem komischen Nachbarn diskutieren, der einfach Solarpanels hasst. Aber wenn er im Winter sitzt und friert, dann ist man plötzlich bereit, ihm zu erzählen, ja, du kannst dir deine Bedenken und deine Sorgen sonst wohin stecken. Aber das muss jetzt nicht Europa sein, das Vorreiter ist, diese Anti-Umgehungsgesetze zu reduzieren und ein freies Internet. Jedes Land kann das machen und das Land, das als erstes ist, wird den ganzen Gewinn einstreichen. Wer immer startet, wird die Desintitification-Nation sein, die befreiende Nation. Und jeder in der Welt braucht diese Werkzeuge und jedes andere Land wird dafür zahlen. Nur ein Land muss das erste sein. Und dieses Land wird dann das stärkste sein. Früher war es so, dass die Länder USAID gebraucht haben. Geld aus den USA für Medikamente und für Essen. Aber Trump hat dieses Projekt gekillt. Und jetzt, nachdem die USA lange die meisten Importe hatte, sie haben importiert und gekauft ohne Ende. Und auch das wurde jetzt gekillt. Und natürlich werden die Reichen reicher und jeder andere wird ärmer. Und für eine Generation haben die USA diese wachsende Ungleichheit einfach mit Krediten überpflastert. Und solange jeder es sich leisten konnte zu kaufen, mussten alle anderen Länder sich darum kümmern, was ihre Kunden, die USA, wollten. Aber nachdem jetzt die niederen 90% der Amerikaner sich keine Lebensmittel mehr leisten können und plötzlich so tief in den Schulden sitzen, dass sie keine Hoffnung haben, das jemals zurückzahlen zu können. Und die Trump-Administration, die stehen auf der Seite der Vermieter und der Gläubiger. Und jetzt gibt es eine Plattform wie RealPage. Und sie haben einen Plan gekillt, um lebensrettende Medikamente ein wenig günstiger zu machen. Und die Amerikaner zahlen jetzt die höchsten Preise weltweit. Und jeder Dollar, der in die Rückzahlung des Kredits geht, der wird nicht ausgegeben. Und weil die USA diese ganzen Programme jetzt gestoppt haben, wie SNAP, das ist ein Programm, nach dem US-Amerikaner ihr Essen bezahlt bekommen, wird immer weniger ausgegeben. Das ist jetzt ein Land, in dem Leute nicht mehr träumen können. Arbeiter haben nichts, kriegen nichts und alles, was sie verdienen, geht sofort raus. Und dieses Geld wird dann runtergespült in schlechte Gambles, in Krypto-Scams und dergleichen. Mehr und mehr leben einfach in Armut. Und jetzt gerade wurde vom Kongress ein Gesetz gekillt, das das Recht auf Selbstreparatur fürs Militär gekippt hat. Das heißt, weltweit müssen jetzt alle amerikanischen Militärgeräte zurück in die USA geschickt werden, einfach nur um repariert zu werden. Und sie würden lieber sehr viel Geld ausgeben, als einen Soldaten beizubringen, wie man etwas repariert. Und wie wir jetzt diese Gesetze zurücknehmen, müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, was Amerika denkt. Wir müssen uns nicht darum kümmern, ob sie Zölle erheben. Sie machen schon Zölle. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, was die USA kaufen, weil es eben nur noch ein paar reiche Amerikaner gibt, die sich überhaupt etwas leisten können. Und auch die können nur eine begrenzte Anzahl an teuren Autos kaufen.
Aber was, wenn europäische Firmen jetzt die europäischen Anti-Umgehungsmaßnahmen nutzen möchten? Denn die EU-Firmen, die sich auf diese Anti-Umgehungsgesetze verlassen, die haben echt die beschissensten Geschäftsmodelle. Und nur so ist es möglich, dass Volkswagen zum Beispiel mit Dieselgeld durchkommt, weil die ganzen Reverse-Ingenieure durch den Chilling-Effekt dieser Anti-Umgehungsgesetze hier abgeschreckt wurden. Heute machen die deutschen Autobauer in der Tradition von Dieselgeld weiter, um irgendwie Miete von Autofahrern zu extrahieren. Wenn zum Beispiel die gute Beschleunigungskurve von deinem Motor nur freigeschaltet wird, wenn du bezahlst. Oder wie BMW, die deine Fernscheinwerfer automatisch abdimmt, wenn jemand dir entgegenkommt. Und das freizuschalten wäre natürlich super. Dann gibt es noch Medtronic, die so tut, als wäre sie irisch. Das ist die weltgrößte Medizintechnikfirma, die alle anderen auf dem Markt abgekauft hat. Und jetzt verkaufen sie quasi verstecken alle Profite nach Irland, um dort keine Steuern mehr zu zahlen. Und die weltweit meistgenutzten Beatmungsgeräte sind ebenfalls quasi mit Fallen ausgestattet. Wenn die mit Ersatzteilen ausgestattet werden, dann wird dieses Beatmungsgerät nicht weiterarbeiten, bis ein kryptografischer Prozess stattgefunden hat, dass jemand von dieser Medizintechnikfirma hunderte unnötige Dollar zum Freischalten bekommen hat. Es ist einfach nur ein Weg, Geld aus Krankenhäusern zu extrahieren, wenn Beatmungsgeräte kaputt gehen. Und das war natürlich besonders schlimm während der Corona-Pandemie, während die besonders benötigt waren, und es hat während der Corona-Pandemie Leute umgebracht, weil die Techniker nicht fliegen konnten und diese Geräte deswegen nicht reparieren konnten und nicht freischalten konnten. So, also es geht auch um sowas wie Dinge, die hier schon bei euch auf der Konferenz besprochen wurden, wie die polnische Zugfirma Newark. Newark hat die Lokomotiven sabotiert, sodass, wenn die bei einem Gegner Competitor repariert wurden, sich ganz komisch irgendwie selbst kaputt machen. Und dann muss man Newark dafür bezahlen, dass sie sich dort einloggen und diesen mysteriösen Fehler beheben, indem sie einfach nur einen Endzerstörungsbefehl ausführen. Und hier wurde vor einem Jahr diese schlimme Praktik vorgestellt, und die werden jetzt wegen dieser absolut wahren Veröffentlichung verklagt. Und es gibt also Leute wie diejenigen, die Dieselgate gekillt haben. Dann gibt es die MedTech-Giganten, die während der Corona-Pandemie alle Beatmungsgeräte kaputt machen, oder Newark, die polnischen Züge kaputt macht. Und dann gehen die alle nach Brüssel und sagen, ah, kann da nicht bitte jemand auch mal an die armen Zugsaboteure denken? Und das hat ganz viele Zwecke, dagegen anzugehen, denn Enshittification verhindert Interoperabilität, indem dieser Krieg gegen den allgemeinen Computer fortgeführt wird, schaffen wir eine absolut vollgeschissene Umgebung, in der alle Technologie irgendwann zu scheiße wird. Also müssen wir jetzt das Rechnen wieder an uns reißen. Wir müssen die Ära der Silos beenden. Warum muss man sich darum Gedanken machen, in welchem Netzwerk diejenigen sind, mit denen du reden willst? Warum ist es relevant, ob man eine Diskussion im Fediverse, Twitter, Instagram oder Blue Sky führt? Und 1984 möchte gerne seine abgesperrten Gärten zurück, seine Walled Gardens. Und der Krieg gegen den allgemeinen Computer richtet sich gegen alle, nicht nur gegen die, die da schon seit langem gegen kämpfen, denn die USA möchten das natürlich nutzen, um ihren Tech-Sektor in einen stabilen Orbit zu befördern. Also haben wir eine Trump-Regierung, die Traktoren alle sabotiert, aber auch sich irgendwie über Xi Jinping echauffiert. Nichts sollte so entworfen werden, dass es ohne die Zustimmung des Benutzers geupdatet wird. Es darf keine undurchsichtigen Programme geben. Und die Electronic Frontier Foundation hat lange bemängelt, dass diese Tür komplett zugesperrt ist. Und jetzt ist hier ein Spalt offen. So, und ich weiß, dass das, was wir tun, wichtig ist. Wir wissen, dass wir auch Dinge auf kleine Weisen verbessern können und dann immer höhere Ausblickspunkte erreichen, von denen wir die Fehler, die weiter unten sind, sichtbar werden. Und ich rufe euch dazu auf, bitte verzweifelt nicht, gebt nicht auf, denn Wir haben schon so lange dagegen gekämpft. Wir hatten wirklich große Antitrust-Fälle, die jetzt Firmen zur Rechenschaft ziehen. In Kanada, der EU, in Mitgliedsländern wie Deutschland oder auch in Brasilien, aber auch in China. Das ist absolut erstaunlich, dass es jetzt Regierungen gibt weltweit, die endlich einen Krieg beginnen gegen diese Konzentrierung von Macht bei den Milliardären. Und was wir jetzt feststellen, ist, wenn es einen Politiker gibt, der sich dafür einsetzt, dann füllt sich das Segel mit mehr Wind. Und der Ruf danach, die Macht der Unternehmen zu brechen, wird stärker und stärker. Und dieser Wind weht nicht nur in Europa, Kanada, Südkorea, Japan, China, Australien, Brasilien, sondern auch in Amerika. Denn vergesst nicht, egal wie scheiße gerade alles in Amerika ist, aktuell gibt es dort so viel Antitrust-Fälle wie noch nie zuvor, auch auf den Bundesstaaten-Leveln. Und das wird auch gut für die Amerikaner. Denn in einem ungleichen Amerika wie heute, dann bekommen die natürlich auch nichts davon, wenn die amerikanischen Firmen die Welt berauben und die Durchschnittsamerikaner sind auch keine Aktionäre von US-Firmen. Die haben einfach nichts davon. Und die Welt von den großen Tech-Unternehmen in den USA zu befreien, befreit auch die Amerikaner. Und wenn ihr in diesem Kampf mitmachen wollt, dann macht das zu eurer Mission. Tretet der Electronic Frontier Foundation bei, tretet lokalen Bewegungen bei, wie zum Beispiel La Quadrature du Net und es gibt so viele wie die Quintessence, Bits of Freedom, Open Media, die Free Software Foundation Europe. Die Tür ist ein Spalt weit offen, der Wind weht und ein postamerikanisches Internet ist zum Greifen nah. Ein neues, gutes Internet, welches technologische Selbstbestimmung ermöglicht und das alte, gute Internet mit der Einfachheit von Web 2.0 wieder erschafft, sodass auch unsere Normie-Freunde es benutzen können. Und ich kann kaum erwarten, dass wir alle dort zusammen abhängen werden. Es wird einfach richtig großartig werden.
All right. Thank you.
Vielen Dank.
Thank you very much. So, thank you. Thank you.
Danke sehr.
So we've got a little, thank you.
Wir haben etwas Zeit.
Thank you.
Genug jetzt.
Thank you. So we have a little time for questions. A good question.
Wir haben Zeit für Fragen. Es gibt zwei Teile von guten Fragen. Erstens, es ist eine Frage und kein Kommentar. Zweitens, es ist besser nicht über KI. Fangen wir mit Mikrofon Nummer 1 an. Vielen Dank für die Frage, den Talk. Wie überzeugen wir Regierungen, dass sie sich dass sie mehr Fokus auf Import setzen.
Also wie erzeugt man die deutsche Regierung, wenn die so viel exportiert und auch Technologie importieren muss? Na, ich denke, ich habe die Argumente schon gezeigt. Man muss sie natürlich zwingen, aber Europas Kapazität zu importieren, zu kaufen, ist im freien Fall. Die kaufen einfach nicht mehr genug. Und deswegen haben wir auch diese Bubble, diese Blase, weil die Leute, die das ganze Geld von uns gestohlen haben, sind die einzigen, die noch Geld haben. Wie viele Mercedes kann irgend so ein Entwickler in Kalifornien kaufen? Irgendwann endet das. Die kaufen immer weniger. Und das ist eines der Probleme. Und die Importe, das ist ein Problem. Also man sollte Technologie aus den USA nicht mehr kaufen. Man sollte das aufhören.
Mikrofon 3. Hi, Corey. Vielen Dank für den Vortrag und alles, was du tust. Ich möchte eine Frage zu Jailbreaken stellen. Sollen wir unsere iPhones von unseren Großeltern jailbreaken zum Beispiel?
Also sollen wir für unsere normalen Freunde jailbreaken? Ja, ich denke, solange es nicht legal ist, bringt das vielleicht ein Risiko mit sich, das sie gar nicht verstehen, auch wenn es manchmal eine gute Idee ist. Meine Erfahrung mit Leuten, die nicht technisch sind, ist, dass sie sehr motiviert sind zu verstehen, wie man Dinge mit Technologie macht, die der Hersteller gar nicht wollte, wenn das für sie von Vorteil ist. Und Leute, die wenig Geld haben, was auch damit korreliert, weniger technisch zu sein, wollen wirklich Dinge machen, die der Hersteller nicht will. Weil das die Leute sind, die am meisten ausgebeutet werden von Herstellern. Also ein Telefon mit 2 SIM-Karten war ein Mindestlohnarbeiter. Die wollten 2 Nummern. Die wollten 1 mit unbegrenzt SMS und eine mit unbegrenzten Anrufen. Also herauszufinden, wie man 2 SIM-Karten in ein Telefon packt, war wirklich wichtig für die. Das war nicht einfach nur cool, das war wichtig. Und die konnten sonst nicht alle Gespräche führen, die sie mussten. Und wenn man jetzt Jailbreaking wirklich formalisiert, und man kann iOS jailbreaken, Checkmate, 8 Generationen von iOS, also Apple-Produkten, waren jetzt kaputt. Man kann natürlich Traktoren jailbreaken. Es gibt einfach Firmware, die man auf einen John Deere-Traktor packt. Wenn ihr jetzt wirklich eine Nadel, die auf der Straße gefunden hat, in euren Arm stecken wollt, könnt ihr machen. Aber wir brauchen eine zuverlässige Lieferkette in einem zuverlässigen Land, die wir einfach anrufen. Und wenn die mit ihrer Firmware unser Telefon kaputt gemacht haben, dann müssen wir jemanden zur Verantwortung ziehen können. Und das macht das Ganze dann wirklich nutzbar. Man kann sich jetzt so eine Lieferkette ausdenken. Es gibt eine Firma, die alle Drucker kauft, die erscheinen, und packt dann eine neue Firmware drauf und hat dann für 25 Euro im Monat verkaufen sie diese abgedatete Firmware kontinuierlich an Leute, die einfach. Außerdem verkaufen die dann auch nachfüllbare Tinten-Cartridges. Und es muss jetzt gar nicht um sehr technische Leute gehen. Die brauchen einfach nur Customer Service. Die brauchen eine Nummer, die sie anrufen können, wenn was kaputt gegangen ist.
Mikrofon Nummer 1. Um zum Kommentar zu Medtronic hinzuzufügen. Es wurde auch herausgefunden, dass ein Jailbreak ermöglicht hat, dass andere Geräte jailbreaken werden konnten, um sie als Beatmungsgeräte zu benutzen. Es gab eine Zertifizierungsfragestellung, die das verändert hat.
Also während dem Lockdown haben viele Leute viele Dinge getan, die vielleicht formell erlaubt waren, aber im Allgemeinen viele Dinge gemacht haben, die vielleicht nicht genau genommen erlaubt waren. Aber in diesem Sonderfall dachten wir, okay, das wird schon irgendwie passen. Und jetzt ist es vielleicht so, dass auch die USA so einen Fall schaffen und dieser Ausnahmezustand wiederhergestellt wird. Wer möchtest du, dass weltweit die Macht über Medizingeräte hat? Sicherlich nicht die da.
Wir haben eine Frage vom Internet. Viele Menschen, insbesondere in Deutschland, verstehen den Einfluss von Gesetzen nicht. Wie sollen wir normale Menschen überzeugen, Geräte offen zu bestellen, zu jailbreaken?
Es ist ein häufiger Irrglauben, dass diejenigen, die Gesetze machen, die Sachen über diese Gesetze machen, verstehen müssen. Also die meisten Parlamente haben keine Experten über Trinkwasser drin, aber trotzdem könnt ihr das Trinkwasser meistens trinken. Sie haben Experten, an die sie sich wenden und sie nehmen diese Probleme ernst. Und wenn man sagt, dass unsere Gesetzesmacher die Technologie nicht verstehen, dann ist das eigentlich ein Problem, aber dass sie Technologie nicht ernst nehmen. Und es gibt dieses, das, was man so sagt, nämlich, dass du dich vielleicht nicht für Technologie interessierst, aber Technologie interessiert sich sehr für dich. Okay, nehmen wir jetzt mal 3 Fragen.
2022, in dem Podcast von der Blockchain-Sozialisten, ging es um ein Protokoll und dass die Leute, die es gemacht haben, verfolgt wurden. Und du hast gemeint, Code ist Sprache und deswegen sollte man nur die Applikation verfolgen. Gleichzeitig warst du sehr explizit, dass wenn man sehr viel Geld pusht, dann hilft das nur Spendmann. Also wo ist die Linie? Wo ist die Grenze? Blockchain Liability, okay. Was, wenn EU-Regierungsgebung in Brüssel passiert mit den ganzen Lobbyisten? Das sind die Repräsentanten. Gibt es dann irgendwie einen Weg, wie die EU die Ersten sein können, die die Identification stoppen können? Brüssel, Lobbyisten, okay, got it. Vielen Dank. Wie beantwortest du die Frage nach Sicherheit? Wenn ich mein Auto hacken will, in den USA kannst du es machen, in EU kannst du es nicht wegen Produktsicherheit.
Okay, Blockchain-Haftung und dabei helfen, einen kriminellen Vorgang zu unterstützen. Ich glaube, das sollte erlaubt sein, allgemein gegen Missbrauch zu sein. Und es gibt zumindest in Amerika noch diese Idee im Urheberrecht, dass Dinge, die legal nutzbar sind, sollten legal sein. Und was ist mit Brüssel? Es gab in Brüssel viele Lobbyisten für die Ölindustrie, bevor wir Solar hatten. Und es stellt sich heraus, dass wenn man im Dunkeln scheißt, interessiert sich jemand dafür. Und Sicherheit, naja, es ist so, ihr müsst wirklich ein gutes Gesamtpaket haben für Privatsphärerechte und man muss demokratisch verantwortbare, in die Verantwortung ziehbare Institutionen haben. Und das entscheidet darüber, wie das Barometer aussieht, was man mit seinen Dingen tun kann. Denn es gibt so viele, die einen Interessenkonflikt haben, weil Unternehmen nicht entscheiden können.